Save the date! Deal Sourcing 2024. Am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Hallo an euch alle und herzlich willkommen zu WhatsApp Corporate Finance. Ihr stimmt mir sicher zu, wer wachsen will, braucht einen guten Plan und eine Menge Geld. Über den richtigen Plan haben wir letzte Woche in einer richtig interessanten Folge gesprochen und vielleicht hat der eine oder andere da ja schon reingehört. Leider ist für Wachstumsunternehmen Deutschland nach wie vor ein schwieriges Pflaster in Sachen Finanzierung. Deswegen folgt ihr jetzt der zweite Teil und ich bin zuversichtlich, dass er ähnlich interessant sein wird wie der Teil zum Plan. Denn Deutschland gilt manchen ja sogar als echte Wüste in Sachen Wachstumskapital, insbesondere für Unternehmen an der Schwelle zur Profitabilität, für die es gilt, jetzt die entstehenden Märkte strategisch zu besetzen. Aber die gute Nachricht ist, so trocken ist die Wüste gar nicht. Vielleicht ist es ja sogar nicht einmal eine Wüste. Wir unternehmen heute auf jeden Fall mal eine Expedition dorthin und versuchen sie zu finden, die innovativen Fremdkapitallösungen für stark wachsende Unternehmen, die es dort geben soll. Ich bin Michael Hetzstück und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Auf unsere Expedition führen uns heute gleich drei Scouts. Der erste ist Julian von Martius. Julian ist Investmentmanager bei dem Finanzinvestor Elgam, einem Investmentvehikel der Prinzenfamilie von Liechtenstein. Das hatten wir ja auch noch nicht. Und dort arbeitet Julian mit einem ganzen Bauchladen an hochinteressanten Finanzierungsinstrumenten. Schön, dass du da bist, Julian.
Hallo, freut mich, heute mit dabei zu sein.
Und ebenfalls mit dabei sind Philipp Wiedmeier und Marius Wolter aus dem Debt Advisory von Götz Partners. Herzlich willkommen auch an euch zwei.
Hallo in die Runde.
Ja, vielen Dank.
Philipp, ich würde gerne mit dir beginnen. Ab wann entwickeln denn junge Unternehmen sowas wie eine Debt Capacity überhaupt? Ab wann kann man, ohne Harakiri zu betreiben, der Eigenkapitalfinanzierung so langsam auch schon mal das ein oder andere Millionchen Fremdkapital beimischen?
Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Natürlich fängt es an mit Venture Debt, würde ich jetzt aber eher als außergewöhnliches Fremdkapitalprodukt beschreiben. Wir sehen in der Regel die Möglichkeit der Fremdfinanzierung ab dem Break-Even an oder aber wenn die Geschäftsmodelle ein Proven Business Model zeigen. Also das ist wahrscheinlich so in der Fachsprache gesprochen, around Series C, wenn ein ganz klares Business Model zu erkennen ist, ein nachhaltiges Business Model, wiederkehrende Kunden zum Teil da sind und die Profitabilität kann da auch noch negativ sein. Aber so in dem Bereich würde ich sagen, öffnet sich der Markt und sind mehrere Instrumente verfügbar.
Was sind denn so die ersten Spielarten von Fremdkapital, die sich da an der Eintrittspforte in diese neue Welt der Unternehmensfinanzierung besonders anbieten, die vielleicht weniger komplex und risikoreich sind?
Also natürlich handelt es sich um junge Unternehmen. Da ist auch eine Finanzierung immer noch risikoreich und kostet natürlich auch einiges. Also ist kein besicherter Kredit für 2-3% Marge. Da reden wir sicherlich auch im Margenbereich, im zweistelligen Bereich. Und das sind dann Produkte wie Finanzierung auf Basis von wiederkehrenden Umsätzen, das sogenannte ARR-Lending, also Annual Recurring Revenues. Das ist das LTV-Lending, da gibt es Holdco-Picks, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, alles recht neue Produkte, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben.
Dann, gerade weil sie so neu sind, für mich sind sie ehrlich gesagt auch neu, erzähl uns doch mal, was sich zum Beispiel hinter diesen beiden, die du gerade erwähnt hast, verbirgt, wie die genau funktionieren.
Also das ARR-Lending ist ein Produkt, was insbesondere, was wir auch oft im Softwarebereich sehen oder im Servicebereich, also da, wo wirklich wiederkehrende Umsätze sind. Das sind dann oft, sei es jetzt bei Software, sind das monatliche Lizenzeinnahmen, die gezahlt werden von den Kunden und so für einen stetigen Cashflow bzw. Revenue sorgen bei den Unternehmen. Dann sehen wir Unternehmen, die stark wachsen, die verbrennen noch viel Cash für Marketing etc. Aber hier guckt sich der Finanzierer eben die Nachhaltigkeit der Revenues an und die Idee dahinter ist natürlich auch, dass das nicht so bis zum St. Nimmerlandstag so weiterläuft mit dem Cashburn, sondern dass irgendwie in 12, 18, 24 Monaten das Unternehmen dann auch positives Fahrwasser, was den Cashflow anbelangt, erreicht und dann switcht das Ganze üblicherweise in eine normale Leverage-Finanzierung. Bei dem LTV-Lending, das betrifft oft Unternehmen, die keinen Recurring Revenues haben, aber trotzdem auch schon einen nachhaltigen Unternehmenswert aufweisen. Und hier schaut man sich eben die Unternehmensbewertung an, den Wert des Unternehmens, und da gibt dann der Finanzierer quasi auf dieser Basis einen Kredit. Und da ist man auch flexibel in der Ausgestaltung, da kann Zins gezahlt werden. Es ist aber auch durchaus üblich, hier auch auf eine PIK oder Komponente zu gehen, was die Zinsen anbelangt. Oder da wird da auch sicherlich mit Equity-Kickern dann gearbeitet.
Der Revenue-Based, der stellt ja auf den Cashflow ab, das ist relativ naheliegend, warum man das bei Wachstumsunternehmen machen kann. Bei dem LTV-Based, das klingt ja eher, als ob da auf irgendwelche Assets oder ähnliches abgestellt wird, die es ja oft bei jungen Unternehmen noch nicht gibt. Ist der ein bisschen unsicherer oder ungewöhnlicher noch?
Also auch da wird auf den Unternehmenswert abgestellt. Das ist dann hier das Asset sozusagen. Die neuen Geschäftsmodelle sind ja selten Asset-heavy, sodass man hier eine große Asset-Basis zur Verfügung hätte, um darauf abzustellen. Das gibt es natürlich auch. Also es gibt auch junge Wachstumsunternehmen, die eine starke Asset-Based haben. Und da kann man natürlich dann auf die Asset-Based dann abstellen. Aber das ist dann weniger was, was eben mit den Revenues in direkter Verbindung steht, die Finanzierung, sondern das ist dann eben mit dem Wert der Sicherheiten.
Aber wie wird die Finanzierung bedient? Aus welchen Cashflows?
Aus den zukünftigen Cashflows. Also sprich, die Zinsen werden kapitalisiert oder der Zins erfolgt dann auch über einen Eigenkapitalhebel sozusagen, also einen Equity-Kicker. Das Ganze dann ausstrukturiert. Also nur ein geringer Teil der Zinsen wird dann am Tag 1 schon fortwährend gezahlt. Es ist dann auch eher ein Produkt, wo die Zinsen dann auch zukünftig bezahlt werden.
Marius, ich stelle mir gerade die Frage, bei so einer Finanzierung in einem recht komplexen Prozess, wo auf Revenues abgestellt wird oder vielleicht sogar auf einen Unternehmenswert, der erst noch ermittelt werden muss, muss man sich da nicht einer ziemlich krassen, vielleicht sogar Full-Scale Due Diligence unterziehen als Unternehmen, wenn man so einen Kredit bekommen will?
Ja, richtig, genau. Also eine gute Frage. Sicherlich ist man da an einem Punkt, wo man sehr genau hinschauen muss. Und für solche Unternehmen ist es ja auch charakteristisch, dass da an Finanzdaten meistens noch nicht allzu viel vorhanden ist, beziehungsweise aufgrund des starken Wachstums dann die Vergangenheitsdaten auch vielleicht nicht ganz so spannend sind wie bei etablierten Unternehmen. Worauf man hier sehr stark schaut, ist der Businessplan und auch das Thema Unit Economics. Also im Grunde pro Einheit ist das Unternehmen profitabel und ist das Geschäftsmodell an sich valide. Also dass man beurteilen kann, wenn jetzt das weitere Wachstum kommt wie geplant, dass auch die Profitabilität dann zeitnah kommen wird.
Was für Voraussetzungen müssen denn noch erfüllt werden? Ich denke jetzt mal so Sachen wie Reporting, Track Record, Name des Managements, spielt sowas auch eine Rolle?
Also genau, sicherlich spielt das Management eine große Rolle und meistens ist ja auch dann, gibt es nicht die Tiefe, die man jetzt auch bei etablierten Unternehmen sieht. Das heißt also First Level Management hat dann meistens auch noch ein paar Aufgaben, die bei größeren Unternehmen dann weiter verteilt werden. Das ist sehr wichtig und auch das Thema Ankerinvestor, wer ist jetzt hier schon investiert und hat auch noch Mittel da weiter zur Verfügung zu stehen, wer kann auch dem Unternehmen strategisch weiterhelfen, um dann das beispielsweise Vertriebsnetzwerk international weiter auszurollen. Ich glaube, prinzipiell muss man sagen, dass hier dem Geschäftsmodell und dem Potenzial des Geschäftsmodells, also im Grunde der Commercial DD, eine viel größere Rolle zukommt als der Financial DD.
Das heißt, auch bestehende Investoren sind da stärker involviert als bei einem normalen Kredit, wo ja die Gesellschafter theoretisch gar nichts mit zu tun haben, was auf der Fremdkapitalseite passiert. Das ist hier ein bisschen anders, also wo es auch um Commitments geht und ähnliches.
Ja, genau. Also der Markt ist auch hier sehr heterogen. Wir sehen teilweise sogar etablierte Versicherungen, die dann, sage ich mal, einen Teil des eigenen Fonds abspalten für solche frühphasigen Unternehmen. Und da ist es auch mit der operativen Einflussnahme dann auch sehr unterschiedlich. Das hängt dann auch immer davon ab, wie viel Unterstützung braucht das Managementteam selbst. Also gibt es sozusagen schon eine komplette Bandbreite, die sie selber abdecken können, oder brauchen sie eben an der einen oder anderen Stelle Unterstützung?
Philipp, wo bekommt man denn so ein Kapital? Marius hat jetzt gerade Versicherung angesprochen. Debt Funds würden mir spontan einfallen. Julian wird da, glaube ich, auch noch was zu sagen können. Aber klassische Banken eher nicht, oder?
Also wir sehen da auch ganz klar die Debt Funds führend in dem Segment. Wir sehen aber auch die ein oder andere Bank, die Vehikel aufbaut oder Abteilung vorhält, die sich eben auch um diese jungen Wachstumsunternehmen kümmern und da auch sehr flexible Kapitallösungen anbieten. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wahrscheinlich sind es 90% Debt Funds und 10% Bank.
Und da gibt es noch die unkonventionellen Finanzinvestoren, wie Julian einer ist. Und damit hole ich ihn ja gerne rein hier in unsere Runde. Julian, stell mal ganz kurz vor, was der Hintergrund deines Fonds ist. Also der Flaggschiff-Fonds deines Unternehmens ist ein 8 Millionen Euro schwerer Mid-Cap-PE-Fonds. Den lassen wir mal außen vor. Mehr interessiert mich euer noch sehr frischer Hybrid Capital Strategic Value Fund, so heißt das.
Genau.
Ding. Und der ist 350 Millionen Euro schwer, erst vor ein paar Monaten an den Start gegangen. Was für Arten von Kapital können Unternehmen denn aus diesem Fonds bekommen von euch?
Ja, nee, sehr gute Frage an Michael, vielen Dank. Auch, dass wir hier heute uns ein bisschen vorstellen können. Also die Grundidee von dem Fonds war eigentlich, dass wir gesagt haben, auf der Private Equity Seite haben wir sehr häufig Unternehmen gesehen, die uns gesagt haben, Mehrheitsdeal ist eine Option, aber wir würden auch gerne anderes Kapital haben. Also es muss nicht nur alles Mehrheitskapital sein. Und was ich dann anbiete, ist halt für viele Unternehmen, dass sie halt auch über Minderheitskapitallösungen nachdenken. Und da aber gerne ein Spektrum haben, das halt von Eigenkapital bis hin zu Fremdkapital gehen kann. Und ich glaube, dieses Thema Hybrid Capital, das so zwischen Eigen- und Fremdkapital liegt, ist, glaube ich, ein Markt, wo wir einerseits, glaube ich, starke Nachfrage sehen im Markt und andererseits auch, wo das Angebot historisch etwas eingeschränkt war, gerade im deutschen Markt. Und was wir dementsprechend anbieten, sind ein paar Dinge. Also das einerseits, wir fangen mit strukturiertem Eigenkapital an, das, sagen wir mal, sehr, sehr Equity, also Eigenkapital ähnlich ist, meistens mit einer Art strukturierten Downside Protection, was für unsere Investoren wichtig ist und wodurch wir dann auch etwas niedrigeren IRR, also Kapitalkosten erzielen können für die Unternehmen, über Hybrid Capital, was so eine Mischung aus Fremd- und Eigenkapital ist, zum Teil Genussscheine mit dabei hat oder auch eine Konvertierungsoption bis hin zu Fremdkapitalfinanzierung, was für uns meistens eine Art von Hold-Co-Pick-Finanzierung beinhaltet. Also das heißt, eine Art von Verschuldung, die über der Operating Entity sitzt, also auch der Holding Company zwischen Gesellschafter und Unternehmen und dann aber meistens keine Cash-Zinsen anfallen, die Unternehmen deutlich entlastet. Und der Grund, warum wir uns hier, glaube ich, auch positionieren und weil wir hier eine interessante Nische sehen, ist, ich glaube, weil wir ein paar Dinge beobachten. Einerseits sehen wir das, also nochmal als Kontext vielleicht, wir fokussieren uns sehr stark auf Primaries. Also wir arbeiten sehr gerne mit Unternehmen, die im Mittelstand sind, die in Familienhand sind oder die in Gründerhand sind. Und solche Unternehmen haben meistens ein paar Präferenzen. Erstens sind sie etwas konservativer, was Fremdkapital betrifft. Das ist das eine. Und zweitens wollen sie weniger Verwässerung. Und da passt gerade unsere Art von Kapital, die zwischen Eigen- und Fremdkapital sitzt, meistens sehr gut da rein. Das ist das eine. Das zweite ist vielleicht, wofür werden diese Dinge eingesetzt, das vielleicht auch ganz spannend ist. Also was wir sehr stark sehen, ist das Thema Wachstum. Das war auch so ein bisschen das Thema des Podcasts heute. Und da muss ich ganz transparent sagen, wir fangen an, wenn Unternehmen EBITDA break-even sind und finanzieren dann aber gerne organisches Wachstum, Investitionen, auch mal Store-Rollouts bei einem Retail-Konzept und aber auch gerne Akquisitionen, also M&A. Und da sehen wir häufig, dass Banken konservativer werden im momentanen Marktumfeld und da häufig und mehr die Nachfrage nach diesem flexibleren Kapital sehr, sehr stark ist. Auch von Familienunternehmen, aber auch von Private Equity geführten Unternehmen. Das zweite sind Gesellschaftertransaktionen. Also wenn ein Gründer den anderen rauskaufen will oder einen Familienstamm den anderen, stellen wir auch dafür gerne flexibles Kapital zur Verfügung. Und drittens ist das Thema Capital Solutions. Also viele Kapitalstrukturen sind momentan zum Teil in einem Bereich, wo entweder die Verschuldung hoch ist oder die Cashzinsen etwas hoch sind. Und da können unsere Instrumente Entspannung reinbringen und den Unternehmen und den Unternehmern dadurch mehr Flexibilität nach vorne gerichtet anbieten.
Ihr könnt also im Prinzip alles strukturieren zwischen fast nahezu reinem Fremdkapital, nahezu reinem Eigenkapital, also im Prinzip alles dazwischen, was nicht auf der extremen einen oder anderen Seite ist. Jetzt wird es ja wahrscheinlich so sein, dass oft nicht nur ein einziges Instrument zum Einsatz kommt, sondern ihr dann auch in der maßgeschneiderten Finanzierung einen Mix macht. Was sind denn so klassische Modelle, die du öfter siehst oder die dir einfach auch sehr performant vorkommen und gut geeignet für junge Wachstumsunternehmen, vielleicht in der Kombination mehrerer Instrumente?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde das ein bisschen einschränken. Ich glaube, junge Wachstumsunternehmen ist bei uns, glaube ich, zum Teil etwas weniger der Fokus, aber sobald die auf ein Niveau kommen, wo der EBITDA Break-Even dargestellt werden ist und es einen klaren Line of Sight Richtung Profitabilität und Free Cashflow Generation gibt, da fangen wir ungefähr an. Die Instrumente, die wir typischerweise sehen, ich glaube, ein Holdco Pick ist sehr, sehr typisch. Das ist eher ein Fremdkapital-ähnliches Instrument. Also das ist eine Verschuldung, die, wie gesagt, zwischen Opco und den Unternehmern, den Gesellschaftern sitzt. Und das ist typischerweise so strukturiert, dass wir da zwischen, sagen wir mal, 11, 12 und 14, 15% Gross IRR darstellen wollen. Und das Interessante ist aber hier, dass es halt überhalb der Bankengruppe sitzt. Also die Banken haben häufig gar kein Mitspracherecht, sondern es passiert eigentlich auf Gesellschafterebene. Und man muss sich von den Banken da in dem Fall keine Zustimmung einholen.
Das heißt, kurze Zwischenfrage, die Gesellschafter garantieren für diesen Kredit und bedienen den Kredit auch. Auch vielleicht aus den Dividenden aus dem Unternehmen oder ähnliches.
Genau, zu der Bedienung komme ich gerade. Also die Gesellschafter garantieren das quasi mit ihren Anteilen. Das kann man mit oder ohne Garantie machen, aber das wird meistens so strukturiert. Und dann der zweite Aspekt ist, dass es meistens halt ohne Cashzinsen dargestellt wird. Also es wird wieder kapitalisiert, wie das vorhin angeführt hat. Und dadurch muss das Unternehmen halt den Cashflow nicht belasten, muss keine Dividenden nach oben bringen auf dieses Niveau, um das dann zu bedienen. Und wenn es dann fällig wird, wird der angesammelte, die angesammelten Zinsen und der Zinseszins wird dann bedient. Und das ist halt besonders attraktiv, du hast das gerade angesprochen, Kontextwachstum, wenn die Unternehmen halt attraktive Projekte haben, die man so finanzieren kann. Man muss natürlich dann auch organisch oder durch anorganische Projekte wie M&A halt einen Return erzielen, der auf dieses Niveau kommt. Wenn das der Fall ist, dann macht so eine Finanzierung häufig sehr, sehr viel Sinn, weil man lieber, sag ich jetzt mal, das Geld auf dem Balance Sheet behält und investiert, einen hohen Return erzielt, als den Banken 6-7% Zinsen zurückzahlt.
Wir sehen das auch als interessantes Instrument aktuell an, in der Phase, in der die Banken auch mit dem Club-Deal, mit dem sie dem Unternehmen gegeben haben, mit irgendwie 3 bis 3,5 Mal Leverage fein sind und für weitere Investitionen und CapEx dann nicht mehr kreditseitig zur Verfügung stehen. Sehen wir da jetzt auch eine gewisse Nachfrage aus dem klassischen Mittelstand, Mid-Cap-Unternehmen, familiengeführt, privat gehalten. Der Mittelstand war früher sehr zurückhaltend gegenüber Private-Debt-Lösungen. Hier sehen wir jetzt ein zunehmendes Interesse gerade für diese Lösung, auch durch die aktuelle Marktphase, in der wir uns befinden. Das ist nicht nur ein Produkt, was Finanzinvestoren nachfragen für Akquisitionsfinanzierung, sondern wir sehen das aktuell auch vermehrt im Markt.
Ich schaue jetzt hier gerade mal in die Runde der beiden Debt Advisor. Kann man da ohne Debt Advisor überhaupt noch durchblicken bei solchen Strukturen, solchen innovativen Angeboten als CFO oder Unternehmer?
Nee, also ich glaube, das ist die Herausforderung. Also neben klassischen Senior-Debt-Lösungen gibt es jetzt eben noch, wie Julian gesagt hat, diese Hybrid-Lösungen. Es wird komplexer, aber man hat auch mehr Möglichkeiten, ganz klar. Und ich glaube, also spätestens bei solchen komplexeren Kapitalstrukturen, spätestens da macht der Einsatz eines Debt Advisors Sinn, um eben diese Strukturierung zu haben und die Beratung auch, was ist überhaupt die richtige Lösung für mich. Und natürlich auch, was wir natürlich auch viel machen, ist indikative Offer einzuholen, um dann auch bestätigtes Interesse für die einzelnen Kapitalstrukturen zu haben. Und wir arbeiten dann auch regelmäßig Optionsanalysen aus für unsere Kunden, damit man auch eine fundierte Entscheidungsbasis hat für die zukünftige Finanzierung. Das ist ja auch was über mehrere Jahre und es kostet natürlich auch was. Also braucht man eine fundierte Entscheidungsgrundlage für solche Überlegungen.
Julian, würdest du da zustimmen? Von der anderen Seite des Tisches her, dass ein Finanzierungsberater da hilft oder hättest du es gerne ohne Beratung der Gegenseite?
Nee, ich meine, gute Frage, Michael. Also ich glaube, erstens arbeiten wir gerne mit Philipp und Marius zusammen, also deswegen immer gerne und immer ja. Also ich glaube, was glaube ich interessant ist, wenn man mal so ein bisschen, ich take a step back, ich glaube, der Markt, historisch hattest du es ja auch vorhin, Michael, bei deiner Einleitung hervorgehoben, dass der Markt in Deutschland lange sehr, sehr konservativ war, was diese Instrumente betrifft. War einerseits, glaube ich, geschuldet, dass so diese angelsächsischen Dinge von der älteren Generation vielleicht ein bisschen als Teufelszeug angesehen wurden zum Teil. Andererseits glaube ich auch, dass es im Markt noch nicht so viele Anbieter gab und das Insolvenzrecht in Deutschland ja auch, sag ich mal, vor 10 Jahren war es noch deutlich weniger freundlich als das englische oder US-amerikanische Recht. Ich glaube, das hat sich strukturell geändert und was wir jetzt sehen, dass eine neue Generation an Unternehmern auch gerade auf den Family-Owned Businesses an den Markt kommt und die denken deutlich moderner, sage ich mal, über solche Finanzinstrumente nach. Und bei denen sehen wir eine größere Offenheit und was dann aber trotzdem sehr, sehr hilfreich ist, also die haben Interesse und die wollen lernen, die wollen verstehen, die wollen durchdenken, wie das funktioniert, was das für Implikationen für sie hat. Und da können Debt Advisor eine unglaublich positive Rolle spielen für den Markt insgesamt, weil selbst wenn es nicht zu einer Transaktion kommt in dem Moment, je mehr Education stattfindet, desto mehr ist der Markt dann auch gemacht für solche Transaktionen. Und ich glaube, ein spannendes Beispiel war beispielsweise diese HIP-Transaktion. HIP ist ja ein Kindernahrungshersteller in Deutschland, ein altes Family-Owned-Business, das ist also typischer Mittelständler in Deutschland, Familienunternehmen. Und die haben, glaube ich, vor 1-2 Jahren haben die eine große Holdco-Pick-Finanzierung gemacht, um einen der Gesellschafter zu refinanzieren. Und ich glaube, das so als Litmus-Test zeigt es, dass selbst wenn so ein klassisches Familienunternehmen das in Erwägung zieht, dass sich da der Markt wirklich öffnet und solche außergewöhnlichen Debt-Advisor wie Marius und Philipp spielen da, glaube ich, eine unglaublich wichtige Rolle. Und für uns ist das insofern halt auch hilfreich, weil es den Prozess vereinfacht. Weil wenn wir bilateral in eine Situation rangehen, ist das manchmal sehr spannend. Man hat erstmal keinen Wettbewerb. Aber man muss halt die Rolle des Debt-Advisors spielen, weil wir dann die Optionen präsentieren müssen und erklären müssen, wie funktioniert dann ein Pick-Instrument, wie funktioniert ein Genussschein. Was sind die verschiedenen Optionen? Wie sieht das dann für Sie aus? Was passiert in der Insolvenz? Und das machen wir, aber es bedeutet halt viel mehr Arbeit und hat Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, insgesamt ist die Entwicklung, die Marius und Philipp vorantreiben, für den deutschen Markt sehr, sehr positiv.
Vielleicht hier als Ergänzung, weil das jetzt auch relativ oft gefallen ist. Also wir sind tatsächlich Market Maker am Ende. Das heißt also, auf der einen Seite stellen wir sicher, dass das Unternehmen überhaupt finanzierbar ist. Also was heißt das im Grunde? Wir sind oft, bevor wir überhaupt dann auf die Finanzierer zugehen, schon sehr lange vorher involviert um zum Beispiel die Businessplanung, Planungsannahmen dem Unternehmen zu besprechen, um auch sozusagen auch den Businessplan erstmal zu erstellen und dann auch die Geschichte und die weitere Entwicklung des Unternehmens einmal dann im Debt-Memorandum oder in einer Marketingunterlage sozusagen so darzustellen, dass das dann auch für die Finanzierer, für die Fonds und Banken intern überhaupt verarbeitet werden kann. Man muss halt sehen auch, dass heute viele Häuser intern gar nicht mehr so die Ressourcen haben, um auch selber noch große Paper dann zu schreiben. Das heißt, die brauchen auch gute Vorlagen, aus denen sie dann die Informationen relativ schnell sichten können. Und da hilft dann Debt Advisor, um das Unternehmen so darzustellen, wie das Unternehmen sich selber sieht und eben, dass die wesentlichen Informationen drin sind, die eben die Finanzierer auch brauchen. Und da sind wir im Grunde Market Maker in dem Sinne, dass wir einen Finanzierungsmarkt schaffen, also auch für das Unternehmen. Oft ist es halt noch so in Deutschland, dass die, und das vielleicht auch so ein bisschen anders als in den USA oder England, dass die CFOs klassischerweise aus dem Controlling kommen. Das heißt also, die kennen ihre vier Hausbanken und darüber hinaus hat man meistens noch nicht so die Chance gehabt, weitere Kontakte zu knüpfen. Und es gibt aber mittlerweile 100 andere Finanzierungsparteien in Deutschland, mit denen man sich da auseinandersetzen kann. Und da sind wir gerne dann die Brücke auch zum Markt.
Wie ist denn so die Nachfrage im Moment in Deutschland bei Wachstumsunternehmen nach solchen, ich nenne es jetzt mal maßgeschneiderten, aber ungewöhnlichen Lösungen, wie sie Julian und sein Team anbieten? Erfahrt ihr viel Nachfrage oder müsst ihr mit eurem Geld nach den Leuten werfen, damit es runterkommt?
Gute Frage. Ich glaube, insgesamt sehen wir momentan, würde ich sagen, sehr, sehr viel Nachfrage. Also vielleicht auch nochmal zu uns ganz kurz und dann gehe ich auf die Frage nochmal detaillierter ein. Also wir bieten, wie gesagt, dieses Hybrid Capital an, sehr flexibel, maßgeschneidert, wie du das erwähnt hast. Das ist das eine, das machen ein paar andere auch. Da gibt es nicht so viele Fonds, aber es gibt, würde ich sagen, immer mehr, die das inzwischen anbieten. Und das zweite, was uns ein bisschen auszeichnet, dass wir sehr langfristig orientiert sind. Also du hast angesprochen, wir haben unter anderem, muss ich sagen, die Liechtensteiner Prinzenfamilie als LP, also als Kapitalgeber, auch, aber auch viele andere Unternehmer und Unternehmerkapital, und wir können sehr langfristig investieren, also bis zu 10 Jahren, der Markt ist normalerweise bei 5. Und zweitens können wir halt auch, weil wir eigentlich, sag ich mal, im Kern Private Equity Investoren sind, von unserem Background her, können wir halt auch mehr als nur Kapital anbieten. Wir können auch in den Aufsichtsrat gehen, Unternehmen auch als Sparring Partner eine Rolle spielen, was viele Unternehmen auch gerade im deutschen Mittelstand zum Teil sehr attraktiv finden, im europäischen Mittelstand. Und dann drittens, wie gesagt, sind wir sehr flexibel. Also nur das so als Kontext, wie wir uns ein bisschen versuchen auch zu differenzieren. Zu deiner Frage, also ich glaube, wir sehen momentan sehr starke Nachfrage. Und was interessant ist, wir sehen so ein bisschen einen Disconnect zwischen dem Primary und dem Secondary Markt. Also im Sekundärmarkt, also wenn man sich High Yield Bonds anschaut und Credit Spreads und all diese Themen, sieht es ein, als wäre es alles ruhiges Fahrwasser, right? Die Credit Spreads sind 300, 400 Basispunkte nach unten gegangen. Ich glaube, der High-Yield-Crossover ist jetzt bei 350, 400 Basispunkten, was Pre-Covid-Levels quasi sind. Aber gleichzeitig sehen wir auf der Primary-Seite, also bei neuen Finanzierungen, viele Unternehmen, die Kapital brauchen und auch bereit sind, höhere Zinsen dafür zu bezahlen. Also im Sekundärmarkt könnte man 8%, 9%, 10% verdienen. Im Primärmarkt sehen wir da 14%, 15%, 16% zum Teil. Warum ist das der Fall? Ich glaube, aus ein paar Gründen. Also das eine ist, die Banken sind viel konservativer geworden, als sie es waren, auch gerade nach Covid. Und vor allem, wenn es da keine perfekte Story ist, sage ich jetzt mal, und da ein bisschen Lärm gab in der rezenten Vergangenheit. Und die sagen da einfach, keine weitere Finanzierung für M&A, für Wachstumsprojekte gibt es nicht mehr von uns. Zahlt erstmal euer Geld zurück. Und da kommen wir dann ins Spiel und können halt flexible, attraktive Projekte mitfinanzieren. Also das ist das eine, was wir sehen. Ich glaube, das zweite, was wir sehen, ist, dass zum Teil Kapitalstrukturen überschuldet sind. Das können Private Equity geführte Unternehmen sein, das können Family-Owned Businesses sein. Das sehen wir beides, und da kann dann unser Kapital, sage ich, das berühmte, also das Opco-Bankenschulden zurückführen, die Kapitalstruktur entlasten und dann halt gleichzeitig die Cash-Zinsen nach unten drücken. Da sehen wir starke Nachfrage auf jeden Fall. Ja, und dann der dritte Aspekt, glaube ich, ist, dass es immer wieder eine Nachfrage gibt für solche Gesellschafterlösungen, right, die sich immer wieder einfach manifestieren und da die Leute halt häufiger jetzt drüber nachdenken. Also mit Schulden macht man das typischerweise sowieso nicht, aber anstatt normales Common Equity denken halt viele, glaube ich, jetzt mehr und mehr an solche flexiblen Strukturen. Also du hast das vorhin angesprochen, wir können halt auch vorrangiges Eigenkapital anbieten mit einer Put-Call-Struktur. Wir können bei uns auch sagen, man macht eine Mischung, wie du das angesprochen hast, aus Debt und Equity. Man macht einen Hold-Go-Pick und einen Minority-Equity-Anteil. Man kann da mit Genussscheinen arbeiten, Wandelanleihen, und dadurch haben wir, glaube ich, inzwischen, sehen wir im Markt da viel, viel Interesse und Nachfrage an dieser Art von Kapital für diese drei Situationen.
Diese totale intellektuelle Freiheit, kann ich mir vorstellen, dass man im Unternehmen genau die Finanzierung auf den Leib schneidet, die gerade zur Lage passt und dabei auch nicht auf Sicherheiten oder andere Klassiker achtet. Das klingt für mich schon relativ amerikanisch. Passt das überhaupt zu unserer DNA hier in Europa?
Also ich weiß nicht, Philipp und Marius, wie ihr das seht. Also unsere kurze Beobachtung ist vielleicht, dass sich der Markt ändert und wie gesagt auch eine neue Generation an Unternehmern heranwächst, die da offener sind für solche Strukturen und den Wert sehen. Aber ich weiß nicht, Marius und Philipp, wie ihr das empfindet.
Also wir sehen auch eine deutliche Veränderung im Markt und die Offenheit, habe ich auch schon gesagt, auch im konservativen, familiengeführten Mittelstand, selbst der öffnet sich jetzt für diese Finanzierungslösung, weil sie einfach immense Vorteile haben. A, die Flexibilität, Michael, die du schon angesprochen hast, aber auch B, das Thema Dilution, also Verwässerung in der Kapitalstruktur, die hat man dadurch nicht, weil es eben eine Debt-Komponente ist und keine Shares dafür ausgegeben werden. Die Vorteile sind natürlich immens und die wird natürlich angenommen vom Markt an der Stelle. Und was die Nachfrage anbelangt, also wir haben die letzten 1,5, 2 Jahre da auch zum Teil geringere Nachfrage nach den Produkten gesehen. Gerade letztes Jahr war für uns da ein bisschen schwieriger, aber momentan dieses Jahr sehen wir da wirklich einen Impuls im Markt und die Nachfrage nach den Produkten steigt sehr stark.
Philipp, Marius, kritische Frage. Private Equity sitzt ja auf enormen Mengen Dry Powder. Deals gibt es trotzdem seit längerem nicht mehr viele. Jetzt habt ihr gesagt, dass die Nachfrage nach Growth Debt angezogen hat seit ein paar Monaten. Aber ist auch der Markt für diese Anlageklasse vielleicht ein bisschen gestört, dass das Kapital zwar zur Verfügung steht, die Nachfrage da ist, aber nicht zusammenkommt? Gibt es dieses Phänomen da auch?
Also ich glaube, von einer Marktstörung würde ich nicht sprechen. Es gibt, glaube ich, immer noch, und das war auch letztes Jahr schon so, eher ein Unterangebot an Assets. Und da ist eher sozusagen das Bottleneck auf der Private Equity Seite. Ich glaube, finanzielle Mittel zur Finanzierung sind vorhanden. Man muss natürlich schauen, bei dem höheren Zinsumfeld, dass nicht mehr das möglich war, was jetzt vielleicht vor 2 Jahren möglich war. Also das, was irgendwie vorher ein 5er Leverage ist, sind jetzt vielleicht noch maximal 4-mal, was einfach aus der Cashflow-Situation kommt. Aber ich glaube, grundsätzlich, was wir sehen, ist, dass einmal schrittweise ja auch Instrumente, die klassischerweise am amerikanischen Markt sehr präsent waren, also wie das Enterprise Value Lending, dass man sich hier dem schrittweise nähert. Dass es aber immer noch ein Stück weit eine Lücke gibt zwischen dem, sag ich mal, Finanzierungscases, die man eher noch in dem Venture-Debt-Bereich hat und dann den Finanzierungscases, die man klassischerweise schon im Mezzanin-Bereich sieht. Dazwischen ist eine gewisse Lücke, die oft dann mit Eigenkapital gefüllt wird, wo man vielleicht in den USA, auch wenn das EBITDA noch negativ ist, schon früher auch größere Mezzaninkapitalbeträge einsetzen könnte. Das ist sicherlich ein Entwicklungsfeld, wo wir aber auch Bewegung sehen. Und das zweite Entwicklungsfeld, das auch eher so im Stillen passiert, weil es natürlich nicht groß durch die Presse geht, aber wir sehen immer mehr sozusagen Banken-Syndizierungen, die dann teilweise durch Fonds abgelöst werden. Also so eine klassische, was man früher gesagt hat, Konsortialkredit für den Mittelstand, wo dann vielleicht 5 Banken drin sind, wo dann 1 oder 2 Bankpartner dann durch den Fonds auch abgelöst werden. Und auch teilweise durch echt günstige Konditionen, also auch schon für 4,5% Marge bis 5% Marge, wo man dann auch nicht mehr allzu weit von der Bankfinanzierung weg ist. Plus den Vorteil, dass man den Teil dann auch nicht tilgen muss. Insofern ist da sehr, sehr viel Bewegung. Es wird aber in der Presse auch durch Mittelständler natürlich nicht immer unbedingt dann sehr gerne breitgetreten.
Aber gilt dieses sehr attraktive Pricing, von dem du sprichst, nur für sehr klassische fremdkapitalnahe Produkte oder sind auch Sachen, wie sie jetzt Julian zu strukturieren weiß, sehr nah am Eigenkapital mit PIK-Komponente und allem Pipapo, sind die auch noch tragbar und attraktiv für Mittelständler?
Ja, das kommt, glaube ich, so ein bisschen auf die Situation an. Also haben wir eine klassische Refinanzierung, das war jetzt quasi das Beispiel, das ich eben gegeben hatte, oder haben wir das Thema Nachfolge beispielsweise. Gerade bei so Nachfolgefinanzierungen würde ich sagen, wird der Julian erstmal gesetzt, weil natürlich da viele Eigenkapitalinstrumente ersetzt werden können durch eine Mezzaninkomponente, sodass, wie Philipp vorhin auch schon gesagt hat, die Gesellschafterfamilie im Rahmen dieses Übergangs auch die Kontrolle über das Unternehmen behalten kann. Und da gibt es auch noch sehr viel Entwicklungspotenzial. Wir sehen den Markt auch sehr spannend, weil jetzt bis 2030 die Babyboomer ja zum großen Teil in Rente gehen und es hier einfach sehr viele Nachfolgethemen geben wird.
Sind denn, Julian, Frage an dich, die Produkte, die vom Markt nachgefragt werden, auch die, die du jetzt für am vernünftigsten oder am attraktivsten hältst, nicht aus Sicht des Finanzinvestors, sondern aus Sicht der Unternehmen, treffen die im Prinzip den Sweet Spot?
Ja, also ich glaube im weitesten Sinne schon, würde ich sagen. Also ich glaube, am Ende des Tages, ich glaube, was immer wichtig ist, dass also man nur zu einem gewissen Grad Alchemie auf der Finanzierungsseite treiben kann, right? Weil letztendlich wird das doch stark von der Asset-Seite getrieben, right? Also wenn ein Unternehmen in einer guten Situation ist und eigentlich gut wächst, dann ist das erstmal eine wichtige Grundvoraussetzung für eine gesunde Finanzierung. Wenn das im Unternehmen nicht so gut geht, dann muss man halt dementsprechend dann auch die Kapitalstruktur und die Finanzierungsseite anpassen, right? Also die linke Seite des Balance Sheet, die Asset-Seite, diktiert eigentlich sehr stark, was die Optionen auf der rechten Seite sind. Also deswegen, diese Alchemie, von der wir hier zum größten Grad sprechen, ist da, aber der Wert wird letztendlich schon von dem Unternehmen selber getrieben und der Industrie, right? Und ich glaube, wir beobachten zwei Dinge. Ich glaube, es gibt auf der Private Equity Seite, jetzt mal damit angefangen, wir reden auch mit PE-Unternehmen, die finanzieren wir auch ganz gerne zum Teil. Ich glaube, da ist es so, dass da Nachfrage und Angebot meistens sehr viel Sinn macht. Ich glaube, dass die zum Teil häufiger suchen. Interessant, Marius, dass du das angesprochen hast. Die stellen sich halt die Frage, soll ich eine Unitranche-Finanzierung machen oder Refinanzierung bei einem Asset, dem vielleicht in den letzten Jahren nicht ganz so perfekt ging? Macht das Sinn? Wie viel Zinsen zahle ich dafür? Oder mache ich lieber eine Bankenfinanzierung plus ein Holdco-Pick? Weil das den Vorteil hat, dass die Cash-Zinsen insgesamt wahrscheinlich deutlich niedriger sind und die Kapitalkosten meistens, wenn man so WACC, also Weighted Average Cost of Capital sind, im Schnitt nicht unbedingt höher sind. Und das haben wir jetzt in einigen Situationen gesehen, dass das sehr attraktiv sein kann für die Private Equity Investoren in England, aber auch in Deutschland. Und das finden wir macht sehr viel Sinn. Also da passt Nachfrage und Angebot sehr gut zusammen. Bei vielen Mittelständlern kommt das, sage ich mal, drauf an. Wenn die sich im Markt gut auskennen, haben die meistens eine sehr gute Vorstellung davon, was Sinn macht, was es gibt. Wenn das nicht der Fall ist, findet halt so eher so ein Findungsprozess statt. Und ich glaube, da hängt es einfach davon ab, wie lernwillig und flexibel solche Unternehmen und Unternehmer sind. Es gibt auch manche, die dann einfach sagen, wenn man denen sagt, sowas kostet 13-14% pro Jahr auf einer annualisierten Basis, dann sagen sie, hey, sorry, das ist für mich keine Option. Wohingegen andere sagen, oh, wenn ich da mein eigenes Kapital nicht einbringen muss und hier eine flexible Struktur habe, die ich vielleicht nach ein paar Jahren auch wieder als Brückenfinanzierung vielleicht, um eine schwierige Periode zu überbrücken oder eine Wachstumsbeschleunigung darzustellen, viel Sinn macht, da passt, da kommt man dann ziemlich schnell zusammen. Also ich glaube, das ist halt so ein bisschen Teil dieses Findungsprozesses, der momentan gerade im Mittelstand im deutschen Markt stattfindet.
Mit Blick auf die Uhr kommen wir langsam ans Ende unserer Expedition und ich würde schon mal das Zwischenfazit ziehen. Wir haben tatsächlich Leben gefunden in der Finanzierungswüste. Würdet ihr mir wahrscheinlich nicht widersprechen. Trotzdem haben wir natürlich extrem viel Input hier bekommen von euch. Deswegen würde ich gerne von jedem von euch nochmal so ein kleines Resümee unserer Expedition ziehen. Vielleicht fangen wir an mit Marius. Marius, was muss man sich unbedingt behalten aus den Aussagen in diesem Podcast? Was sind so die zentralen Botschaften zum Thema Wachstumsfinanzierung und Fremdkapital von dir?
Ja, ich glaube, wir haben gesehen, es gibt viele Möglichkeiten und aus Sicht von Investoren und Unternehmern ist es wichtig, diese Möglichkeiten zu kennen, damit man eine fundierte Entscheidung treffen kann und man sollte da einfach ergebnisoffen erstmal rangehen und da kann Debt Advisor unterstützen.
Philipp, was würdest du als Botschaft mitnehmen?
Die Liquidität ist unverändert sehr hoch an den Märkten, auch an den Kreditmärkten. Es gibt jede Menge Alternativen zu den alten Senior-Produkten, die hier in Deutschland noch durch sehr, sehr viele Banken, die am Markt aktiv sind, vertrieben werden. Und ich kann dem Marius absolut beitreten hier bei der Meinung, es macht absolut Sinn, sich mit einem Debt Advisor zu bewaffnen, einem Kreditlotsen sozusagen, wenn man das sagen möchte, und sich einen umfassenden Überblick zu verschaffen der am Markt verfügbaren Instrumente und das Richtige für sich rauszupicken.
Und Julian, wie würdest du die zentralen Botschaften aus deiner Perspektive zusammenfassen in zwei, drei Sätzen?
Ja, nochmal vielen Dank dafür. Also ich glaube, eine Nachricht, die, glaube ich, ganz wichtig ist, vielleicht an den Markt, also wir und unsere anderen Mitwettbewerber sehen uns wirklich im Kern als Unternehmer und wir denken unternehmerisch. Und vielleicht anders als eine Bank, die, sage ich, primär aufs Risiko schaut und Risk Management und all diese Themen, weil das auch regulatorisch, das ist ihre Aufgabe, so sind sie, so die Rolle spielen sie im Markt und die ist extrem wichtig, denken wir als Unternehmer und denken an Risk Return, denken an Upside Participation, denken an auch an den Erfolg des Unternehmens. Wie können wir gemeinsam mit dem Unternehmer Wert schaffen und dadurch können wir dann, also wir und unsere Mittelwettbewerber, solche Produkte den Unternehmen anbieten, die halt auch für sie sehr, sehr viel Sinn machen. Und ich glaube, diese unternehmerische Ausrichtung, das ist mal als Grundfazit, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die bei den Fonds sehr stark vorhanden ist. Erstens und zweitens, dass dann wir hoffen, und ich glaube, das sieht man auch im Markt, dass es da immer mehr und mehr Interesse an solchen Lösungen gibt, weil sie eben nicht nur auf Risk Management und Downside Protection aus sind, sondern weil sie unternehmerische Instrumente sind, die langfristig zu mehr Wachstum auch in der deutschen Wirtschaft letztendlich beitragen soll.
Kurz, ich würde sagen, meine Botschaft, ein wirklich spannendes und vielfältiges Ökosystem, das wir da entdeckt haben und es hat sich definitiv gelohnt, mit euch auf Tour zu gehen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch dreien.
Dir auch vielen Dank für den guten Austausch.
Besten Dank.
Ich hoffe natürlich, dass ihr unsere heutige Folge ebenfalls nützlich und interessant gefunden habt. Ich bedanke mich auch für eure Zeit und sage adieu. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com.